Zum Feiertag.
Ich bin Christopher Hoffmann von der Katholischen Kirche. Heute am Pfingstmontag spreche ich mit den Musikern Judy Bailey und Patrick Depoul. Sie, Judy, sind in London geboren und in der Karibik auf Barbados aufgewachsen und Sie, Patrick, in Duisburg und am Niederrhein groß geworden. Inzwischen sind sie seit über 25 Jahren verheiratet, haben 3 gemeinsame Söhne im Teenageralter und sind um die ganze Welt getourt. Und sie haben ein, wie ich finde, sehr inspirierendes Buch geschrieben mit dem Titel »Das Leben ist nicht schwarz-weiß«. Sie wollen damit gegen das Schwarz-Weiß-Denken auch ankämpfen und es aufbrechen und deshalb, finde ich, hat dieses Buch auch viel mit dem Pfingstgeist zu tun, der uns ja auch herausfordern will, immer wieder uns zu öffnen, unsere vielleicht festgefahrenen Meinungen zu überdenken und offen in die Welt zu schauen. Was feiern Sie heute an Pfingsten, Judy und Patrick?
Es ist möglich für alle Leute, überall, wer auch immer du bist, wenn du möchtest, du hast die Möglichkeit, eine Begegnung zu haben mit Gott. Und das für mich ist Pfingsten. Ich glaube, dass der Geist möchte mit uns arbeiten und durch uns arbeiten. Und weil die Botschaft ziemlich klar ist in der Bibel und weil ich glaube, dass der Geist lebt und relevant ist, ich glaube, dass wir Dinge ändern können.
Wenn ich an das erste Pfingsten denke, dann sehe ich da eine Gruppe von Jüngern und Jüngerinnen, die nicht so genau wusste, was ihnen geschah, als Gottes Geist ihnen nahe kam und ihnen Kraft gab und so ihre Gaben entfaltete und sie zu, ja im wahrsten Sinne des Wortes, begeisternden Menschen machte, die anderen wirklich auch ansteckten mit dieser Kraft Gottes. Und Leute hatten so einen Eindruck für einen Moment, Gott ist mir nah, auch durch diese Menschen. Und ich glaube, das feiere ich Pfingsten, dass Gott immer noch nahe kommen kann, auf ganz überraschende, ungewöhnliche Arten und tatsächlich uns durch andere Menschen begeistert.
Die Texte aus dem Buch »Das Leben ist nicht schwarz-weiß« haben, finde ich, eine ganz klare Botschaft. Vor Gott haben alle Menschen die gleiche Würde, unabhängig von Hautfarbe, von Herkunft oder Nation. Das ist für mich auch eine Pfingstbotschaft, denn in der Lesung zum heutigen Pfingstmontag, da sagt Petrus in der Apostelgeschichte: Jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Warum ist Ihnen diese Botschaft so wichtig?
Ich glaube tatsächlich, das ist so dieser Blick Gottes. Und manchmal sehen wir uns und denken, ah, mir ist Gott vielleicht ein bisschen näher, weil ich so und so bin. Und das ist eigentlich schön, diesen Vers rausgesucht, dass Petrus an so einem Tag das auch erkennt und sagt, Moment, ich habe es gar nicht gemerkt, ich habe immer so auf mich geachtet. Und ich merke, nee, jeder von uns kann beten, unser Vater im Himmel. Das ist immer so ganz unmittelbar. Mit einem Gespräch, mit einem Gebet bin ich wirklich an Gottes Ohr, an Gottes Herz. Das ist für mich voll die Pfingstbotschaft, dass Gott uns so nah ist und uns den Wert zuschreibt, weil wir haben die Tendenz zu sagen, du hast eine Behinderung, du hast nicht die richtige Hautfarbe, vielleicht mag Gott dich nicht so gerne oder andersrum.
In dem Buch werden sie auch sehr persönlich und begeben sich auf die Suche nach den eigenen Wurzeln zu ihren Vorfahren. Nehmen Sie uns doch mal mit auf diese Reise in die Vergangenheit, Judy.
Es war mir immer sehr bewusst, dass meine Hintergrund, obwohl ich auf Barbados aufgewachsen bin, nicht auf Barbados angefangen hat. Ja, wenn ich darüber nachdenke, meine Geschichte, dass Europäer sind nach Afrika gegangen, Westafrika, Leute versklavt, Leute einfach gekauft, in Anführungsstriche, und mitgenommen nach Barbados, um da Plantage aufzubauen. Und Leute waren schrecklich behandelt. Leute, die versklavt haben, haben einfach die Namen von die, in Anführungsstriche, Besitzer gegeben. Also unsere Namen sind einfach verschwunden. Und das ist für mich sehr wichtig geworden in diesem Buch und in dieser Zeit, das wirklich ein bisschen nachzuforschen.
Ich glaube, auch als wir dann die Geschichte nochmal uns angeguckt haben auf Barbados, erstens haben viele die Überfahrt gar nicht überlebt. Also sie sind einfach ins Meer geschmissen worden, wenn sie krank waren oder wenn sie gestorben sind, weil die Verhältnisse so krass waren auf diesen Schiffen. Wenn sie es geschafft haben, haben sie in Barbados durchschnittlich 2-3 Jahre überlebt. Also es war wirklich so wie eine Maschine, ich gebrauche die kurz. Und allein auf Barbados leben heute 287.000 Leute ungefähr, aber es sind 400.000 Sklaven auf die Insel gebracht worden. Also mehr als Menschen da leben, sind dahin gebracht worden und einfach so verbraucht worden, als seien es keine Menschen.
In der Lesung, die an den Gottesdiensten heute zu Pfingsten zu hören ist, da schreibt Paulus im 1. Korintherbrief: Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie, und alle wurden in dem einen Geist getränkt. Wenn Sie diesen Vers hören, Judy, Ihre Vorfahren wurden aus Westafrika nach Barbados versklavt, wurden gedemütigt, gequält, manchmal sogar umgebracht, wegen ihrer Hautfarbe. Was bedeutet Ihnen dieser Vers?
Ja, wenn ich diesen Vers höre, heißt das für mich, wir sind gescheitert. Weil das ist nicht, was die Vergangenheit zeigt und leider teilweise auch heute nicht. Und das für mich ist eine sehr klare Botschaft und Erinnerung, dass wenn besonders wir als Kirche, wenn wir sagen und wenn wir möchten als Christen leben, dann müssen wir das ganz ernst nehmen und Liebe zeigen, wenn unser Glaube basiert ist auf Liebe, dann muss das wirklich in der Tat zu sehen. Nicht nur mit Worten, aber in der Tat zu sehen und spürbar.
Patrick, Sie sind Nachfahre eines Mannes, der in einem sogenannten Lebensbornheim der SS auf die Welt kam. Ihr Vater Michael war damit eines von rund 10.000 Kindern, die innerhalb von 10 Jahren bis 1945 in Häusern zur Welt kamen, die der Nazi-Verbrecher Heinrich Himmler hatte bauen lassen, damit dort mehr arische Kinder zur Welt kommen.
Ja, tatsächlich waren es etwa 10.000 Kinder, die in deutschen Heimen zur Welt gekommen sind. Es gab noch einige mehr über Europa verteilt. Vor allem in Norwegen war das Stichwort Aufnordung der deutschen Rasse. Also mein Vater kam in einem Heim in der Nähe Bremens zur Welt. Für uns war das dann relativ krass zu sehen. Sein Leben wurde als wertes Leben beschrieben und das Leben vieler Sklaven und Schwarzen als unwertes Leben. Hätten wir damals die Familie gehabt, die wir jetzt haben, mit 3 Kindern, und noch Kinder, die heißen Levi, Noah, Jakob, Levi, Noah, Jacob, jüdische Namen, die nicht arisch sind, das wäre alles lebensgefährlich gewesen. Und als ich weiß noch, eine Expertin dieses Lebensbornheims, wo er geboren wurde, einen Brief schrieb, sagte ich, das haben wir Himmler ziemlich versaut. Hey, wären wir schwarz und weiß, wären unsere Kinder grau. Das sind sie nicht. Gott ist ein wunderbarer, bunter, lebendiger Gott. Und das müssen wir als Geschenk nehmen und eben nicht diese ganzen Trennungen und Teilungen und Einteilungen und Schubladen, wo sein Geist uns zusammenbringt. Da werden wir wirklich Menschen.
Ihr wählt für eure Konzerte immer wieder auch ganz besondere Orte und Anlässe. Ihr habt zum Beispiel in einem Kinderhospiz gespielt, eine sterbende Frau in ihren letzten Stunden begleitet, ihr die Hand gehalten und ein Lied gesungen, weil sie sich das gewünscht hat. Ihr habt in Flüchtlingsunterkünften, bei Obdachlosen und sogar in Gefängnissen gesungen. Warum macht ihr das?
Ja, über die Jahre war es echt ein großes Vorrecht, Konzerte in ganz vielen Ländern, an ganz vielen Orten zu machen. Und irgendwann hat man, glaube ich, auch die Idee zu sagen, können wir nicht Konzerte auch da machen, wo man sie eben nicht erwartet? Es war schon in der Straßenbahn, aber eben auch an traurigen Orten, ein Hospiz. Und dann schrieb später der Leiter des Hospizes, ihr habt so viel Lebensfreude gebracht. Wir dachten so, wow, wir haben in einer Friedhofskapelle gespielt da oder einfach auch im Bahnhof. Dann, ich weiß, das war die Osternacht und es haben Obdachlose in der ersten Reihe getanzt. Und das sind schon ganz besondere Erinnerungen. Oder Gefängnisse, haben Sie gerade angesprochen, in der Justizvollzugsanstalt Essen war das. Und da gab es einen Männerchor. Und der hat so mit Inbrunst gesungen. Das war nicht nur 4-stimmig, das war, ich weiß nicht, 23-stimmig, genauso viel wie das waren. Aber es war so ansteckend. Und ich weiß noch diese eine Zeile, wie ist Versöhnung? So ist Versöhnung, wie ein Schlüssel im Gefängnis. Ich dachte, boah, das gibt diesem Lied nochmal ganz andere Kraft, einen ganz anderen Raum.
Zum Schluss, Sie strahlen trotz dieser zum Teil auch wirklich heftigen Lebenserfahrungen und beeindrucken manchmal vielleicht auch, ich würde sagen, belastenden biografischen Stationen. Sie strahlen eine Leichtigkeit aus und eine Lebensfreude, die wirklich ansteckend ist. Wo kommt das her?
Ich glaube, es kommt von diesem Durchleben von schweren Sachen mit Gott mittendrin und das Wissen, dass Gott ist da. Und dass es weitergeht. Und diese Hoffnung ist irgendwie in mein Herz gepflanzt.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ah, sehr, sehr gerne.